Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Wegleiter. Guten Morgen. Willkommen zur Sprechstunde. Unser Körper wehrt sich oft sehr erfolgreich gegen krankmachende Eindringlinge wie Viren und Bakterien. Aber manchmal wehrt sich das Immunsystem auch gegen harmlose Dinge, Pollen zum Beispiel. Die Folge: Niesreiz, tränende Augen, manchmal sogar Luftnot. Es ist möglich zu testen, was so einen Allergieanfall ausgelöst hat. Die Suche kann zuweilen aufwendig sein. Und manche Allergene stecken auch da, wo man sie zunächst mal nicht vermutet, in Parfums etwa. Allergien und Asthma, das ist unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie anrufen 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Hörertelefons. Ich sage sie im Laufe der Sendung noch ein paar Mal. 00800 4464 4464. Sie können uns auch gerne schreiben. Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und denken Sie dran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr haben wir die aktuellen Informationen aus der Medizin für Sie mit folgenden Themen: Herztod, Risiko bei jungen Menschen. Betroffene sollten erste Warnhinweise beachten. Wir stellen eine aktuelle Mukoviszidose-Studie vor. Eine Dreifachtherapie führt zu lang anhaltender Verbesserung. Und ein Thema: Harnwegsinfektion bei Kindern. Auch eine Kurzbehandlung mit Antibiotika kann helfen. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Experten zum Thema Allergien und Asthma vorstellen. Professor Martin Wagenmann. Er ist Oberarzt der HNO-Universitätsklinik in Düsseldorf. Er ist stellvertretender Leiter des Universitätsallergiezentrums und er ist Leiter des Schwerpunkts Rhinologie und Allergologie. Schönen guten Morgen, Herr Professor Wagenmann. Schön, dass Sie hier sind.
Schönen guten Morgen, Herr Winkelheide. Ich freue mich, hier zu sein.
Was passiert denn eigentlich, wenn der Körper allergisch reagiert, zum Beispiel auf Pollen, auf Gräserpollen?
Ja, letztendlich ist das eine Überreaktion unseres Immunsystems. Also das zeigt, Allergie ist keine Schwäche vom Immunsystem, ganz im Gegenteil, das reagiert zu stark. Es sucht sich sozusagen einen falschen Feind und dann gibt es eine ganz typische, sehr schnelle Reaktion, die sich zum Beispiel eben bei einem Heuschnupfen mit Niesreiz und Augenjucken und solchen Dingen äußern kann. Im schlimmsten Fall kann das aber auch ein sogenannter anaphylaktischer Schock sein, ein allergischer Schock, der dann eine heftige Kreislaufreaktion auslösen kann und sogar lebensbedrohlich sein kann. Im Prinzip steckt aber dasselbe dahinter, diese Überreaktion des Immunsystems.
Worauf kann das Immunsystem alles überreagieren? Also klasse, wenn wir sozusagen durch den Jahreskreis durchgehen, dann fängt es ja mit den Frühblühern zum Beispiel an.
Ja, also jetzt sprechen Sie in erster Linie über Atemwegsallergien. Mhm. Das heißt, Dinge, die in der Luft fliegen, Eiweißstoffe sind das im Allgemeinen. Das sind eben zum Beispiel solche Dinge wie Pollen oder besser gesagt Bestandteile von Pollen. Nicht das ganze Pollen macht die Allergie, sondern ein Teil davon. Das können aber auch Schimmelpilzsporen sein, das können Tierhaare sein, das können Bestandteile sein von Hausstaubmilben, die in unser aller Betten leben. Das heißt, eine Vielzahl von Stoffen und oftmals eben die natürlichen Stoffe, gar nicht so sehr die künstlich hergestellten Chemikalien, sondern das, was uns in der natürlichen Umgebung umgibt. Das macht oft Allergien.
Das sind sozusagen Allergien, die das die Atemwege betreffen. Es gibt aber auch Kontaktallergien zum Beispiel, ne? wenn die Haut in Berührung kommt.
Ganz genau. Das ist aber letztendlich...
Ist das dasselbe Mechanismus?
Nee, das ist eben ein ganz anderer Mechanismus. Bei dieser Sofortreaktion, über die wir eben gesprochen haben, Asthma, Allergien, dieser anaphylaktische Schock, das ist eine Immunreaktion, wo Antikörper vom Typ IgE, sagen wir, reagieren. Und bei diesen Kontaktallergien, also die typische juckende Stelle am Jeansknopf, ist dann oft eine Nickelallergie, das ist eine andere Reaktion, da reagieren die Zellen direkt. Und das ist eine verspätete Immunreaktion sozusagen. Das ist eben dann Kontaktallergie, wir reden auch von Typ 4 Allergien. Da steckt ein bisschen anderer Mechanismus dahinter und das hängt auch nicht direkt miteinander zusammen.
Bei Allergien denkt man immer, das ist eine Krankheit, aber eigentlich ist es ein ganzer Formenkreis. Vielleicht sollten wir der Vollständigkeit halber auch noch sagen, es gibt ja zum Beispiel auch die Neurodermitis. Ist da auch nochmal ein anderer Mechanismus da? Also das, was da ja wichtig ist, dass die Barrierefunktion der Haut nicht mehr richtig funktioniert.
Ja, das Thema Barriere ist völlig richtig. Also was Sie sagen, ist wahr. Es gibt ganz viele verschiedene Ausprägungen von Allergien, eben Atemwegsallergien, Neurodermitis, Asthma. Und viele dieser Erkrankungen, zum Beispiel eben bei der Neurodermitis, haben eine Komponente, die allergisch ist, aber ein anderer Teil, der nicht so eindeutig allergisch ist. Ja, also man kann bei einer Neurodermitis zum Beispiel, ist die Allergie alleine oft nicht der einzige Auslöser, sondern da geraten dann so Immunmechanismen.
Kann ein Trigger sein sozusagen.
Kann ein ganz wichtiger Trigger sogar.
Wie sieht das aus bei Nahrungsmittelallergien? Sonderfall auch?
Ja, Nahrungsmittelallergien eben typischerweise auch diese IgE-vermittelten Sofortreaktionen. Das ist wieder ganz ähnlich im Prinzip. Das Spezielle kommt dazu, dass unser Verdauungssystem die meisten Eiweiße ja schon knackt. Sogar schon im Mund teilweise durch die Enzyme im Speichel und ähnliches. Sodass viele Stoffe dann sozusagen schon klein gehackt, viele Eiweiße erst weiter unten aufgenommen werden und dann keine Allergie mehr auslösen können. Bei manchen Proteinen, bei manchen Eiweißen, zum Beispiel Bestandteilen von Erdnüssen, die werden aber nicht sofort aufgelöst und dann können die eben solche Nahrungsmittelallergien auslösen, die teilweise leider sehr bedrohlich sein können.
Gerade Erdnüsse sind ja ein sehr potentes Allergen.
Auch. Ganz genau, ganz genau.
Lassen wir uns mal nochmal zurückgehen zu dem klassischen Heuschnupfen, in Anführungszeichen. Was kann man denn dagegen machen? Also ein Tipp, den man immer hört, ist Allergene vermeiden. Aber das ist gerade, wenn es um Pollen geht, ja relativ schwierig.
Das ist enorm schwierig. Klar geben wir Tipps, wie man versuchen kann, das zu vermeiden. Das ist natürlich günstig, aber wer will schon zum Urlaub, wenn die Gräser Pollen fliegen, so wie im Augenblick, sich dann ausgerechnet in jene Regionen bewegen, wo keine Gräser Pollen fliegen, das ist dann nämlich meistens kalt und nass, sodass man da wenig Möglichkeiten hat. Ein paar, klar, jetzt nicht unbedingt den ganzen Tag Cabrio fahren oder draußen joggen gehen oder ähnliches, aber das ist eben nur sehr beschränkt in dem, was wir damit erreichen können, diese Allergenvermeidung, sodass wir dann eben die anderen Schritte haben, die anderen Säulen der Allergiebehandlung. Das ist einerseits,
das sind vor allen Dingen Medikamente erstmal.
Medikamente und eine Allergenimmuntherapie, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Aber das sind die zwei wichtigsten Behandlungsmöglichkeiten.
Ja. Welche Möglichkeiten gibt es medikamentös? Also Antihistaminika, die wichtig waren, der ersten Generation hatten ja einen Nachteil, dass sie furchtbar müde gemacht haben.
Absolut richtig, ja. Aber wie Sie schon sagen, wenn es eine erste Generation dann gibt, dann wird es wahrscheinlich auch eine zweite geben. Und der wesentliche Hintergrund ist eben, dass die moderneren Antihistaminika dann häufig nicht mehr müde machen oder nicht mehr so stark müde machen. Und die anderen wichtigen Medikamente, die man hier nennen muss, sind Cortisonsprays für die Nase, die auch sehr wirksam sind, die eigentlich erste Wahl sind bei fast jeder Art von Heuschnupfen, von allergischer Rhinitis. Das kann man auch kombinieren, diese beiden Medikamente, und damit kommt man schon sehr weit.
Cortisonsprays, also Cortison kennt man ja auch in anderen Kontexten, also da wird es dann häufig eher als Tablette eingenommen, aber Cortison hat eben, oder Corticoide, wie sie eigentlich heißen, haben den großen Vorteil, dass sie in das Immunsystem eingreifen, also und sehr hoch in einer sehr hohen Ebene sozusagen im Immunsystem eingreifen.
Ja, das ist richtig. Und deshalb können sie eben auch Nebenwirkungen machen. Und genau das ist der Witz dabei, wenn man dieses Cortison in Form von einem Spray einnimmt.
Das Weil es dann lokal wirkt.
Es wirkt lokal. Und fairerweise muss man auch sagen, das Cortison, was in diesen Medikamenten drin ist, ist auch chemisch ein bisschen anders als das, was in Tabletten oder Spritzen drin ist. Eben um zu vermeiden, dass die Auswirkungen auf den gesamten Körper da sind. Weil Cortison-Tabletten oder Spritzen, gerade wenn man das häufiger nimmt, macht eben sehr zuverlässig ausgesprochen unangenehme Nebenwirkungen, die teilweise auch nicht mehr rückgängig zu machen sind. Also irreversibel sind. Und das gilt es unbedingt zu vermeiden. Aber das kann man mit diesen Sprays sehr gut vermeiden.
Wie funktionieren die Sprays dann? Also die wirken vor Ort, haben Sie gesagt, das ist der große Vorteil.
Ja.
Kommt es dann gar nicht erst zu einer allergischen Reaktion? Also oder was passiert auf den Schleimhäuten sozusagen?
In der Tat schon, ja. Also die Immunzellen, wir produzieren weniger von den Mediatoren, also den Entzündungsstoffen, die letztendlich dieses Signal der Entzündung übermitteln. Und letztendlich führt das Ganze auch dazu, dass weniger von diesem Antikörper, von diesem IgE produziert wird. Auch das passiert bei Cortison. Nun, wenn man das so hört, wird einem wahrscheinlich schon relativ schnell klar, das dauert wahrscheinlich ein Weilchen, bis dieser Effekt eintritt. Und das ist auch einer der Nachteile der Behandlung mit Cortison-Sprays, dass die nicht sofort wirken. Antihistaminika wirken typischerweise nach einer Viertelstunde, die meisten schon. Bei einem Cortison-Spray, da kann das durchaus mal ein paar Tage dauern, bis der Effekt
so
eintritt.
So lange dauert das?
Ja, doch, okay. Durchaus.
Was heißt das dann für die Anwendung?
Dass man eben auch ein Auge haben sollte, wann habe ich eine Allergenexposition. Also ideal normalerweise guckt der Betroffene schon auf den Pollenkalender oder wenigstens in dem Wetterbericht und weiß dann, oh, jetzt ist zu erwarten, dass ich meine Symptome bekomme und fängt im Idealfall schon vorher an mit der Behandlung und ist dann geschützt.
Wie wichtig ist eine Behandlung eigentlich? Also es hieß ja immer, dass man aufpassen muss, dass nicht ein Etagenwechsel passiert. Also dass sozusagen aus dem allergischen Schnupfen ein Asthma wird.
Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, der sich allerdings durch die medikamentöse Behandlung nicht beeinflussen lässt.
Das passiert, kann trotzdem passieren.
Das passiert bei ungefähr der Hälfte der Menschen mit einem allergischen Schnupfen, entwickelt sich im Lauf der Jahre und Jahrzehnte ein Asthma dazu. Und das ist natürlich sehr unangenehm, weil das auch eine sehr beeinträchtigende Erkrankung sein kann. Man sollte aber trotzdem nochmal einen Schritt zurückgehen, weil der allergische Schnupfen alleine ist eben auch schon eine Erkrankung, die den Patienten deutlich einschränkt, also den Betroffenen. Das macht müde, die Erkrankung. Schüler mit allergischem Schnupfen schreiben schlechtere Noten im Abitur. Da gibt es richtige Studien dazu. Man kann das auch in Modellen untersuchen, wo man den Patienten dieses Allergen in die Nase sprüht und die dann Denksport Aufgaben machen lässt und sieht, dass die signifikant, also deutlich schlechter abschneiden, wenn sie eben Allergiker sind.
Und woran liegt das? Also, weil auch der Schlaf gestört ist?
Auch das ist ein Aspekt. Der Schlaf ist gestört, richtig. Aber es hat eben eine Allergie, ist auch, wenn sie sich in erster Linie zum Beispiel an der Nase ausdrückt, fast immer eine Erkrankung, die letztendlich doch den gesamten Körper betrifft. In Englisch bezeichnet man Heuschnupfen als Hay Fever. Da kommt das auch so ein bisschen zum Ausdruck, dass der Gesamtorganismus betroffen ist. Und das kennen auch viele, die selber daran leiden, dass man sich abgeschlagen und schlaff fühlt, wenn man seine Allergiesymptome hat. Und dass eben nicht nur die zu Nase ist, die per se natürlich auch schon unangenehm ist. Aber dieser Gesamteffekt, der ist nicht zu unterschätzen. Und auch, da kann das auch in Zahlen packen. Also der wirtschaftliche Effekt, der wirtschaftliche Schaden, der entsteht durch Heuschnupfen, ist erheblich. Gar nicht so sehr durch die Medikamente, die man dazu braucht zur Behandlung, sondern weil man bei der Arbeit weniger effektiv ist.
Beim Asthma ist das noch ausgeprägter,
oder? Beim Asthma ist das noch ausgeprägter. Das ist absolut richtig. Und das kann ja nun tatsächlich auch eine lebensbedrohliche Erkrankung sein, Asthma. Aber zumindest eine sehr einschränkende Erkrankung.
Wichtig beim Asthma ist ja, da kommt es dann drauf an, auch zu gucken, ob die Lunge gut funktioniert und ob das der Sauerstoffaustausch so passiert, wie er eigentlich passieren sollte. Meine Kollegin Barbara Weber hat eine Patientin an der Uniklinik in Köln begleitet.
Dann machen wir jetzt die Lungenfunktion. Sie nehmen das Mundstück mal komplett in den Mund und ein bisschen näher rollen.
Darf ich das hochholen?
Ja, Sie können es anfassen, kein Problem. Und komplett alles rein mit dem Wulst. Und ganz wichtig, Sie müssen die Lippen spitz um das Mundstück machen, wie bei einem Schnorchel. Und einen geraden Rücken, so dass wir auch die Luft genau so messen können. Ja? Ein bisschen mehr die Lippen zusammen. Okay, auch beim Ein- und Ausatmen ganz wichtig, den Mund geschlossen halten. Ja? Und es geht los. Sie atmen ganz normal ein und aus. Und Sie atmen jetzt mal ein und tief und lange ausatmen. Aus, lange ausatmen, bis nichts mehr nachströmt. Und nochmal maximal einatmen und mit Schuss nochmal aus. Und nochmal so lange wie möglich ausatmen. Und ganz normal weiteratmen. Und das Ganze würde ich jetzt nochmal machen mit Ihnen. Und Sie atmen nochmal ein und tief und lange aus. Nochmal tief ein und mit Schuss nochmal ausatmen, nochmal alles rauslassen aus der Lunge, was geht. Und ganz normal weiteratmen. Okay, Sie können einmal das Mundstück aus dem Mund nehmen und die Nasenklammer ab. Schon geschafft, das war's.
Ja, Lungenfunktionstest, zusammengestellt von Barbara Weber. Herr Wagenmann, Was sagt so ein Lungenfunktionstest aus, also im Kontext von allergischen Erkrankungen und Asthma?
Ja, das sagt uns aus, wie, was bei einem Asthma passiert, ist, dass die Atemwege sich verengen, die Bronchien verengen sich. Und diesen Widerstand, den kann ich messen mit bestimmten Messwerten, eben bei so einer Lungenfunktion. Das ist relativ.
Ist das ein Problem beim Einatmen oder beim Ausatmen?
Vor allem beim Ausatmen. Vor allem beim Ausatmen. Das ist etwas, was wir klinisch auch nutzen. Man hört das auch, wenn man ein bisschen Übung hat, sozusagen. Bei einem Asthmatiker hört sich das anders an als bei dem Patienten, der zum Beispiel einen verengten Kehlkopf hat. Da ist das Einatmen dann schwierig. Und das ist ein ganz wichtiges Problem. Aber das ist ein bisschen tricky bei einem Asthmatiker, weil ein Asthma ist dadurch gekennzeichnet, dass es eben Phasen gibt, wo die Lunge verengt ist, wo das Atmen erschwert ist, das Ausatmen. Aber dann eben auch wieder Phasen gibt, Tage gibt, Wochen gibt, wo die Atmung völlig normal ist. Das heißt, es kann jemand ein schweres Asthma haben und zwischendurch eine völlig normale Lungenfunktion haben. Das gibt es durchaus. Ja, und dann kann man eben auch entsprechende Tests machen, wo man sieht, wie stark und wie schnell verengen sich die Atemwege. Das sind sogenannte Provokationstests. Und das ist dann eben auch ein Anzeichen, typisches Lungenfunktionsanzeichen für ein Asthma. Aber da gehört noch ein bisschen mehr dazu als nur die Lungenfunktion, um ein solches Asthma zu diagnostizieren.
Wenn die Allergene ins Spiel kommen beim Asthmatiker, dann verschlimmert sich ja die Erkrankung oft. Sie haben vorhin schon einen Bereich angetippt, dass man das Immunsystem ja auch neu lernen lassen kann. Also, dass man eine Immuntherapie machen kann, um dem Immunsystem beizubringen, dass es eben, sag ich mal, sich den falschen Feind ausgesucht hat. Wie gut funktioniert das beim Heuschnupfen?
Beim Heuschnupfen funktioniert das meistens sehr gut, muss man sagen. Das hängt aber ganz stark davon ab, welches Allergen, was der konkrete Auslöser für den Heuschnupfen ist. Und da gibt es nämlich sehr unterschiedliche Allergene, die häufigen, wie Gräserpollen, Hausstaubmilben, die sogenannten Frühblüher, also Hase, Birke, Erle. Da funktioniert eine solche Hyposensibilisierung, wie man manchmal auch sagt, aber Allergenimmuntherapie ist eigentlich besser, funktioniert sehr gut bei einem Heuschnupfen. Inzwischen wissen wir auch bei einem Asthma kann das gut funktionieren, so eine Immuntherapie, auch bei einem bereits bestehenden, also nicht nur zur Vorbeugung, sondern bei einem bereits bestehenden Asthma. Aber das Ganze wird noch ein bisschen komplizierter dadurch, dass es gibt sehr unterschiedliche Präparate auch und die können unterschiedlich gut wirken. Ja, also das ist jetzt nicht so, wie jede Gräserimmuntherapie funktioniert immer gut oder jede Birkenimmuntherapie funktioniert immer gut, sondern da gibt es sehr unterschiedliche Effekte der einzelnen Präparate.
Also wenn ich richtig zugehört habe, muss am Anfang sehr genau testen, was ist denn eigentlich der Allergieauslöser?
Ja.
Und dann muss man bei der Immuntherapie auch noch gucken, welches Präparat man auswählt?
Absolut, absolut. Das ist richtig. Und nicht nur das, es gibt auch noch unterschiedliche Formen der Allergenimmuntherapie. Im Wesentlichen zwei. Einerseits die klassische Form, wo man unter die Haut das Allergen spritzt, die subkutane Immuntherapie. Und seit einigen Jahrzehnten auch die sublinguale Allergenimmuntherapie. Das sind Präparate, die man in Tablettenform oder in Tropfenform dann in den Mund einnimmt.
Muss man dann unter die Zunge legen.
Die Zunge, deshalb sublingual, ganz genau.
Wie lange läuft sowas? Also bis das
bei beiden Formen 3 Jahre ist das, was wir empfehlen. 3 bis 5 Jahre, das ist ein Prozess, der dauert relativ lang. Also das muss sozusagen umerzogen werden, das Immunsystem. Was wir erreichen wollen, ist eine Toleranzinduktion, damit eben das Immunsystem den normalen Status wieder erreicht.
Also dass das Immunsystem sagt, ach, ist nur Hausstaub oder ach, nur ein bisschen Pollen, muss ich nicht drauf reagieren.
Ganz genau. Genau, weil das ist eigentlich der gesunde Zustand. Jedes Immunsystem, zum Beispiel ihr, selbst wenn sie nicht allergisch sind, wird reagieren und erkennen, dass da zum Beispiel Hausstaubmilbenallergene sind. Aber die normale, die gesunde Reaktion ist zu sagen, das toleriere ich, das ist nichts Gefährliches, da mache ich nichts weiter. Und das allergische Immunsystem, das überreagiert eben. Und dieses Erlernen dieser Toleranz, das versucht man nachzustellen durch die Allergenimmuntherapie.
Wenn man sich, sage ich mal, klassische Allergiker-Karrieren anguckt, dann wird man feststellen, manchmal ist es erst ein Allergen gewesen, dann kommen aber häufig noch andere dazu. Also neben der Birke dann noch Apfel und dann noch Nüsse oder Hausstaub. Ist das typisch? Also, dass das Immunsystem, wenn das einmal sozusagen so in die Richtung geht, dass es auch auf harmlose Sachen reagiert, dass es dann auf viele anschlägt?
Das ist typisch, ja, dass eben das Allergenspektrum, wie wir sagen, sich im Lauf der Jahre immer mehr ausweitet. Wobei man sagen muss, wir haben inzwischen gelernt, das sind ganz neue Erkenntnisse, dass es wahrscheinlich tatsächlich da unterschiedliche Krankheitsformen gibt. Also es gibt Leute, die sind so ein bisschen prädisponiert, da ist es sehr wahrscheinlich, dass sie gegen viele Allergene gleichzeitig dann irgendwann reagieren. Das sind auch genau dieselben, bei denen dann Begleiterkrankungen dazukommen. Also die allergisches Asthma und Heuschnupfen haben oder eine allergische Konjunktivitis oder sogar eine Nahrungsmittelallergie.
Also dass dann die Augen betroffen sind. Hm?
Ganz genau. Ne? Und in der Tat ist es aber typisch, man fängt dann irgendwann in der Kindheit an, zum Beispiel mit einer Hausstaubmilbenallergie, und dann kommen aber irgendwann, merken die Eltern, huch, da im Sommer geht es ja jetzt auch noch los mit den Beschwerden, dann ist eben wahrscheinlich, dass zum Beispiel die Gräserpollen noch mit dazugekommen sind. Und das muss man dann natürlich bei der Behandlung dann auch berücksichtigen.
Hat in der Hinsicht eine Immuntherapie auch einen positiven Effekt? Also wird das Spektrum dann kleiner?
Ja, da gibt es...
Oder gibt es eine Verschiebung?
Nee, eine Verschiebung eigentlich nicht. Also es ist nicht so, dass das Immunsystem sozusagen ausweicht und sagt, okay, Hausstaubmilbe akzeptiere ich, aber dann suche ich mir jemanden ein anderes Allergen. Das passiert nicht. Wir können das wahrscheinlich schon vermeiden, diese Ausweitung des Allergenspektrums. Man muss fairerweise sagen, die wissenschaftlichen Daten, die es dazu gibt, sind nicht ganz so gut wie die Verhinderung der Asthmaentwicklung durch eine Allergenimmuntherapie.
Mhm. Allergien und Asthma, unser Schwerpunktthema heute. Zu Gast im Studio Professor Martin Wagenmann vom Universitätsklinikum HNO, Universitätsklinikum in Düsseldorf. Und wir haben ganz viele Fragen bekommen. Eine Frage oder eine Anmerkung von einem Hörer aus Frankfurt. Kleiner Rekurs zu Corona. FFP2-Masken. Können die ein hilfreicher Schutz sein? Ein Hörer berichtet, dass er sie beim Radfahren benutzt und ganz gute Erfahrungen damit gemacht hat.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was wir in der Corona-Epidemie oder Pandemie gelernt haben. Die FFP2-Masken filtern ziemlich effektiv eben auch Allergene aus der Luft, Pollen, aber auch Hausstaubmilben. Und wenn man die trägt, kann man die Allergenbelastung deutlich reduzieren. Also wer das aushält...
Deutlich reduzieren heißt so...
Na, also
da kommt fast nichts durch.
Da
ne?
kommt nichts durch. Ja, die sind ja fein genug, um eben Viren zu filtern, und die Pollen und auch anderen Allergenbestandteile sind viel, viel größer und bleiben an dieser Maske hängen. Mhm. Das heißt, das ist wirklich eine gute Idee. Das mag nun nicht jeder. Das wissen wir jetzt wirklich gut, dass die
ja,
Menschen.
Und bei der Hitze ist es ja auch nicht so richtig komfortabel.
Ne? Das ist absolut richtig. Aber es kann durchaus hilfreich sein, das wissen wir.
Am Telefon Thomas Scheinl aus Freiburg. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Folgende Frage. Sie hatten ja schon gesprochen über kortisonhaltige Nasensprays. Mhm. Mit denen mache ich sehr gute Erfahrungen. Ich habe so eine endlose Geschichte mit chronischen Sinusitis und so. Und das habe ich jetzt im Griff mit diesen Sprays. Und zwar leider aber rund ums ganze Jahr und jahrelang. Und jetzt ist die Frage, also bei mir ist das Bild sehr diffus. Ich bin nicht gegen irgendwas Spezielles allergisch, sondern gegen sehr viele verschiedene Sachen. Und jetzt ist meine Frage, sind die nebenwirkungsfrei, auch wenn man sie über so lange Zeit nimmt und auch wirklich regelmäßig über das ganze Jahr?
Mhm. Ja, also kann ich gerne beantworten. Nebenwirkungsfrei ist vielleicht etwas hochgegriffen. Welches Medikament ist schon nebenwirkungsfrei? Aber nebenwirkungsarm würde es wirklich gut treffen. Und bei den modernen Cortison-Sprays, die kann man guten Gewissens auch über Jahre nehmen. Gerade wenn man eine chronische Nebenhöhlenentzündung hat, wie das bei Ihnen der Fall zu sein scheint, aber auch wegen Allergien. Das hat man auch sorgfältig untersucht. Und es hat weder Auswirkungen auf den Gesamtorganismus und glücklicherweise auch nicht auf die Nasenschleimhaut selber, außer dass es gut tut.
Das ist gut. Ja, als Kind ist mir Cortison als Depot gespritzt worden. Das dürfte wahrscheinlich größere Wirkung gehabt haben. Ne? Ja. Hat das eventuell auch langfristige Wirkung gehabt, auch noch im Alter? Nö, nicht.
Leider ist es tatsächlich so, dass man die Cortison-Dosis in Form von Spritzen oder Tabletten, dass die sich addiert im Laufe der Lebensjahre. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen nimmt dann schon zu. Also da Zurückhaltung bitte bei solchen Cortisons. Bei den Sprays brauchen Sie nicht zurückhaltend sein. Mhm.
Ja, Dank an Thomas Scheinmann aus und Grüße nach Freiburg. Eine Frage oder mehrere Fragen sind gekommen zu Luftverschmutzung und Pollenbelastung und was da sozusagen passiert. Es gab ja mal Studien, dass die sagten, dass sie Allergene dann weiter fliegen können und auch stärker wirken. Stimmt, lässt sich das so?
Also fangen wir mal so an zu sagen, Luftverschmutzung ist ein wichtiges Thema, weil es tatsächlich gerade für Dieselrußpartikel gute Daten gibt, die zeigen, dass Allergien schlimmer werden, dass Allergien sich schneller entwickeln können. Und dann gibt es Effekte von der Luftverschmutzung auf die Pollen selber und die Kombination von bestimmten Bestandteilen, zum Beispiel eben auch in Dieselrußpartikeln und Pollen und den Allergenen, diese Mischung kann stärkere Entzündungen auslösen. Dass die deshalb weiter fliegen, das ist nicht korrekt.
Mhm. Es gibt ja nun Pollenwarnhinweise öffentlicher Art. Sollte es auch, Stickstoff- oder Stickoxidwarnungen geben?
Ja, die gibt es ja durchaus auch. Und da gibt es ja auch viele Messstationen. Und das ist nun wirklich ein Schadstoff, der unseren Atemwegen sehr schadet. Das wissen wir. Das macht keine Allergien, sondern das reizt die Atemwege. Und diese beiden Effekte, Allergie und diese Reizung, können eben zusammenkommen und dann besonders unangenehme Folgen haben.
Eine Hörerin aus Baden-Württemberg hat uns gemailt. Sie berichtet, dass ihr Sohn eine Gräserallergie hat und sie würden eigentlich gerne den Garten ein bisschen, sage ich mal, insektenfreundlicher machen. Aber sie hat das Gefühl, irgendwie bleibt nur die Alternative englischer Rasen, also kurz gemäht, weil eben sonst die Pollenbelastung zu hoch sein könnte. Oder ist das ein Trugschluss?
Das ist, glaube ich, ein Trugschluss, weil die Pollen, natürlich kommen die auch aus dem eigenen Garten, aber die Hauptbelastung durch die Gräserpollen und das gilt für die Baumpollen in gleicher Weise, kommt eben aus der Umwelt. Von Birkenpollen zum Beispiel wissen wir, dass die hunderte von Kilometern weit fliegen. Und insofern würde ich mich nicht davon abhalten lassen, in dem Fall einen insektenfreundlichen Garten anzupflanzen.
Nun leben wir gerade in heißen Tagen. Also hat das einen Effekt? Also fliegen dann Pollen länger? Sind da mehr von unterwegs? Oder ist einfach schon alles verblüht jetzt?
Ja, also warmes und trockenes Wetter ist natürlich ausgesprochen förderlich für den Pollenflug. Gar keine Frage. Insofern, ja, das hat einen Effekt. Auf der anderen Seite ist es so, wenn es warm und trocken ist, dann gehen die Gräserpollen irgendwann auch kaputt. Beziehungsweise die Gräser machen nicht mehr so viele Pollen.
Herr Wagenmann, viele Menschen haben in ihrem Allergiepass drinstehen, ich bin allergisch gegen Antibiotika, was ja nun wichtige Medikamente sind.
Klar, meistens steht sogar drin, ja, Penicillin.
Ja. Meistens steht drin. Wie häufig kommt es vor, dass Menschen wirklich allergisch reagieren auf bestimmte Medikamente, seien es nun Antibiotika oder Schmerzmittel, ist ja auch ganz häufig. Ja. Und wann sollte man nochmal genauer hingucken?
Also eigentlich sollte man so gut wie immer noch mal genauer hingucken. Fangen wir vielleicht mit der einen Seite an. Das kann durchaus bedrohlich sein, weil das eben so einen anaphylaktischen Schock machen kann, so eine Penicillin- oder Antibiotika-Allergie. Auf der anderen Seite wissen wir aber, dass bei weit über 90% der Menschen, die sowas in ihrem Allergiepass drinstehen haben, die sind überhaupt nicht allergisch gegen Antibiotika. Und das wiederum hat eine Menge Folgen und Probleme. Die kriegen dann zum Beispiel Breitbandantibiotika, andere Antibiotika, die nicht so gezielt sind gegen das Bakterium, gegen das sie eigentlich wirken sollen. Das kann führen zu längeren Krankenhausaufenthalten, zu komplizierteren Krankheitsverläufen und so weiter. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man das ernst nimmt und abklärt, damit man wirklich weiß, steckt wirklich eine Medikamentenallergie dahinter oder nicht.
Weil häufig ist es ja so, dass Penicillin oder ähnliche Antibiotika ja sehr häufig Symptome zum Beispiel an der Haut machen, wo dann viele denken, das ist allergisch.
Ja, das fängt letztendlich mit dem Fehler an. Der Fehler ist oft und in den meisten Fällen tatsächlich der, dass ein Virusinfekt mit einem Antibiotikum behandelt wird. Und solche Virusinfekte haben sehr häufig als Folge auch Hautausschläge, die man dann sieht. Bei vielen Kinderkrankheiten ist es ja ganz typisch, aber auch bei anderen Virusinfekten. Und das wird dann in Verbindung gebracht mit dem Antibiotikum, was gemeinerweise oft sogar fälschlicherweise gegeben worden ist.
Sie haben gesagt, so eine Allergie gegen Penicillin zum Beispiel oder ein Schmerzmittel, das kann tatsächlich sehr gefährlich sein. Auf der anderen Seite haben Sie gesagt, bei 80%, die sind gar nicht allergisch. Wie kriegt man das raus? Ob jemand wirklich allergisch ist oder nicht.
Also der erste und wichtigste Schritt ist, dass man möglichst genau versucht rauszukriegen vom Patienten, was war denn das überhaupt für eine Reaktion? War das nur eine Hautreaktion, die ein paar Tage nach Beginn des Infektes oder nach Einnahme der Medikamente angefangen hat? Das macht es schon extrem unwahrscheinlich, dass es eine allergische Reaktion gegen das Medikament war. Was war es für eine Reaktion? War es nur eine Hautreaktion oder war eine Kreislaufreaktion mit dabei und ähnliches? Und weitere Fragen stellen wir. Und später kommen dann auch die eigentlichen Allergietests, wo man im Hauttest, aber auch in Tests im Labor letztendlich untersucht, steckt eine Allergie dahinter. Und ganz zum Schluss kann man sogar das Medikament geben und gucken, reagiert der Patient drauf. Aber das natürlich nur unter kontrollierten Bedingungen.
Und das darf man nur in der Klinik machen.
Ja, ja, genau. Ja,
also das kann man auch nicht in der Praxis einfach so
machen. Ja, oder? In den meisten Fällen nicht, sagen wir mal so.
Das ist ja wichtig, das rauszukriegen. Auch Sie haben das gesagt, man bei Antibiotika zum Beispiel, weil man dann gezielter und besser behandeln kann. Bei Schmerzmitteln ist es ja oft so, dass dann viele Schmerzmittel ja ähnlich konstruiert sind und dass dann plötzlich ganze Klassen von Schmerzmitteln wegfallen. Also schon wichtig, das mal genauer nachchecken zu lassen, wenn man den Verdacht hat, dass man...
Unbedingt, das ist wirklich wichtig. Also was zum Beispiel häufig ist, ist eine Reaktion auf Medikamente wie Diclofenac oder Acetylsalicylsäure, sehr häufige Schmerzmedikamente, die dann Asthma auslösen können, die auch einen Schnupfen auslösen können. Und das gilt dann in der Tat für die ganze Medikamentenklasse. Und wenn man das rausgekriegt hat, dann muss der Patient das wissen und auch die behandelnden Ärzte, weil dann gibt es Ersatzmedikamente, die man einsetzen kann bei diesen Patienten.
Also ganz wichtiges Thema, Allergien gegen Medikamente. Liegt eine Allergie vor, ja oder nein? Am Telefon ist jetzt Julia Schulz. Sie ist im Moment an der Nordsee. Schönen guten Morgen, Frau Schulz.
Hallo, guten Morgen. Hallo.
Wollten Sie die Pollenbelastung etwas reduzieren und haben deswegen die Nordsee gewählt?
Okay. Ja, also für mich ist schon immer Nordsee gut, weil ich auch Asthmatikerin bin, schon seit Kindheitstagen an eigentlich. Und deswegen fahren wir immer schön an die Nordsee.
Ja. Genau. Was war denn Ihre Frage? Oder?
Also meine Frage ist, ich habe jetzt auch einen kleinen Sohn, der ist jetzt 3 und der neigt eigentlich schon, ja, seit er so 1,5 ist, jeden Winter zu starker Bronchitis. Also es ist irgendwie, jeder Infekt geht irgendwie mit Atemwegsverengungen einher und im letzten Winter haben wir dann auch ein kortisonhaltiges Spray bekommen, also erstmal Salbutamol, aber das hat dann irgendwie auch nicht mehr so geholfen und dann hat er das Spray bekommen, bis dann Frühling wurde. Und jetzt war einfach meine Frage, kann man jetzt schon irgendwas tun? Soll man jetzt irgendwas rausfinden, ob er das jetzt auch hat, weil es ist tatsächlich noch nur im Winter, ob man jetzt schon anfängt oder ob man dann wirklich im Herbst schon anfängt, nochmal dieses Cortison-Spray zu geben oder wie das halt bei Kindern jetzt so ist, wie sich das entwickelt.
Das ist total wichtig. Gemeinerweise ist natürlich auch, weil Sie Ihre Vorgeschichte und Krankheitsgeschichte auch preisgegeben haben, das leider sehr wahrscheinlich, dass Ihr Sohn tatsächlich auch ein Asthma entwickelt im Laufe der Zeit oder Allergien. Mhm. Und insofern lohnt sich das auf jeden Fall frühzeitig auch zu testen. Auch bei kleinen Kindern kann man gut Allergietests machen. Deutlich eingeschränkter ist.
Laufen die anders ab als bei Erwachsenen?
Eigentlich nicht. Nein. Hauttests und Bluttests in gleicher Weise im Prinzip kann man auch bei kleinen Kindern gut machen, sind auch zuverlässig von den Ergebnissen. Das kann sich natürlich im Laufe der Jahre wandeln, gegen was man allergisch ist. Leider ein bisschen eingeschränkt in dem Alter ist man jetzt, was die Behandlungsmöglichkeiten angeht. Immuntherapie würde man typischerweise so 5, 6 beginnen und dass man das noch früher beginnen kann, ist ausgesprochen schwierig. Leider oft. Okay. Trotzdem lohnt sich das zu gucken, was könnte denn dahinter stecken.
Ja, also dann auch vielleicht mal zum Lungenfacharzt oder so, weil es ist halt wirklich, sobald er dann irgendwie im Winter einen Infekt hat, fängt er an zu rasseln und zu pfeifen und das erinnert mich dann schon an mich. Ne? Dann denke ich, okay, aber jetzt im Sommer ist alles gut. Also da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass er jetzt Pollenallergie hat, so wie ich, oder auf irgendwas reagiert.
Ja, ich wünsche Ihnen, dass das so bleibt und in der Tat natürlich ein Kinderpneumologe, also ein Kinderlungenarzt, wäre da wahrscheinlich ein guter Ansprechpartner.
Ja, okay. Frau Schulz, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Eine gute Zeit an der Nordsee wünsche ich Ihnen und einen schönen Tag noch. Wir haben einen Anruf bekommen von einem Hörer, der sagt oder berichtet, sein Sohn reagiert sehr stark allergisch auf Hühnereiweiß. Und er fragt, gibt es da mittlerweile Medikamente oder die Möglichkeit eben von einer Immuntherapie? Denn das bedeutet doch eine sehr starke Einschränkung im Alltag, zum Beispiel in der Schule bei einer geringen Menge Ei. Kann es dann auch schon mal so zur Notaufnahme gehen?
Also das ist natürlich ein Problem. Die gute Nachricht ist, eine Nahrungsmittelallergie gegen Ei, in vielen Fällen gibt sich das im Lauf der Jahre. Das heißt, das normalisiert sich. Trotzdem kann man sich nicht darauf verlassen. Das muss sorgfältig ausgetestet werden. Bei einigen eiallergischen Kindern ist es auch so, dass es auf gekochte Eier bzw. durchgebackene Eier dann keine Reaktionen mehr gibt. Aber auch das sollte man vorher sorgfältig ausgetestet haben. Also da ist ein Allergologe wirklich ein guter Ansprechpartner, ein wichtiger Ansprechpartner, um das genau zu untersuchen.
Und Hyposensibilisierung?
Nee, das gibt es leider tatsächlich nicht gegen Eier, muss man sagen.
Ja. Ist bei Lebensmitteln auch schwierig. Bei Erdnüssen gibt es das.
Ja, also grundsätzlich.
Aber nachher kann man, glaube ich, eine Erdnuss essen.
Ja, also Hyposensibilisierung bei Nahrungsmittelallergien ist insgesamt sehr schwierig. Es gibt jetzt bei Erdnüssen erste Möglichkeiten, das zu behandeln, aber das ist ein bisschen anders als die Hyposensibilisierung, als die Immuntherapie bei den Allergenen bei Asthma oder Heuschnupfen und leider nicht ganz so erfolgreich. Trotzdem, in vielen Fällen kann es sinnvoll sein, gerade bei schwer betroffenen Menschen, die dann eben nicht mehr auf die allerkleinsten Mengen reagieren, sondern dann doch eine kleine Verunreinigung zum Beispiel tolerieren können. Das kann den Alltag schon.
Denn bei vielen Sachen steht ja, bei vielen Sachen, die eigentlich andere Lebensmittel enthalten, steht ja dann der Hinweis, kann auch Spuren enthalten von und dann das würde man dann tolerieren.
Genau, das ist zum Beispiel eins der Ziele einer solchen Immuntherapie und das funktioniert in vielen Fällen auch, aber man muss sagen, das ist nicht ganz ohne diese Therapie durchzuführen, also da würde ich mir schon jemanden suchen, der damit Erfahrung hat mit dieser Therapie erstmal, um festzustellen, ist das überhaupt sinnvoll und das dann auch durchzuführen.
Was sich geändert hat, ist sozusagen der Hinweis, wie man vorbeugen kann einer Erdnussallergie. Lange Zeit hat es immer geheißen, wenn Kontakt mit Erdnüssen, dann möglichst spät. Und jetzt sagt man genau das Gegenteil, möglichst früh.
Das ist total spannend. Das hat sich wirklich auf den Kopf gestellt durch Studien. Wir wissen, dass durch frühzeitigen Konsum von Erdnuss eben schon in der Zeit, wo Kinder überhaupt anfangen zu essen, mit 4 bis 6 Monaten oder so, wenn man da regelmäßig Erdnuss zufüttert, aber dann bitte nicht in Form von ganzen Erdnüssen, sondern zum Beispiel als Erdnussbutter, dann kann man eben die Entwicklung von Erdnussallergien deutlich reduzieren. Mhm. Und gerade in vielen Familien, wo viel Erdnuss gegessen wird oder wo eine Allergie in der Krankengeschichte der Eltern oder Geschwister vorhanden ist, kann das sinnvoll sein.
Mhm. Wie spät kann man damit anfangen? Also wenn man es im Säuglingsalter nicht hinkriegt?
Ja, das ist tatsächlich so ein Window of Opportunity, was wir da haben. Also im ersten Lebensjahr selber funktioniert das am besten und schon nach dem ersten Lebensjahr ist das deutlich weniger effektiv, dieser präventive Effekt von eben der frühen Exposition, den frühen Aufnahme von Erdnuss.
Ja. Am Telefon Henrik Buchmann aus der Nähe von Dresden. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Hallo. Schön, dass ich in der Sendung sein darf. Hallo.
Ja, sehr gerne.
Ich hatte das schon kurz der Kollegin am Telefon geschildert. Ich rufe zum Thema Allergie, denke ich an, dass ich da richtig bin. Ich gehe seit sehr vielen Jahren gerne schwimmen, habe damals mal einen Kraulschwimmkurs gemacht. Also beim Kraulschwimmen bekommt man relativ viel Wasser auch immer in die Nase. Und ich habe folgendes Problem, dass ich immer nach dem Schwimmen so ein Fließschnupfen habe. Der hält meistens einen halben Tag bis einen Tag an, ist dann wieder weg. Und das nervt mich halt ziemlich und wollte da fragen, ob man da was dagegen machen kann, ob man das testen lassen kann, woran es liegt. Ja, das ist meine Frage.
Ja, wenn Sie jeden Tag schwimmen gehen, dann ist das sozusagen Dauerschnupfen dann, ne?
Ja, ich gehe ja nicht jeden Tag. Okay. Ich gehe halt ein-, zweimal die Woche schwimmen und es ist halt relativ nervig. Das ist halt im Wasser, im Seewasser, sage ich mal, Talsperre oder sowas, ist es meines Erachtens nach schlimmer als wenn man zum Beispiel im Schwimmbad ist, aber es ist eigentlich immer immer da.
Ja, Herr Wagner.
Also ich hätte es ehrlich gesagt eher umgekehrt vermutet, weil oft ist es tatsächlich so, dass die reizende Wirkung von Chlor zum Beispiel im Wasser diesen Fließschnupfen auslösen kann. Das ist etwas, was man häufig sieht. Das ist fast ausgeschlossen schon von der Krankengeschichte, dass das eine Allergie ist. Insofern lassen Sie mal einen Hals-Nasen-Ohrenarzt in Ihre Nase gucken. Es gibt verschiedene Ursachen für eine solche Überreaktion der Nasenschleimhaut. Da ist ein Blick in die Nase sinnvoll. Oft kann man das auch mit Medikamenten ganz gut behandeln.
Also, aber es fällt nicht unter dem, es ist kein Klassiker, keine klassisch allergische Reaktion.
Nein.
Dann sage ich herzlichen Dank an Hendrik Buchmann und Grüße nach Dresden. Eine Hörerin hat uns gemeldet, berichtet, ihr Sohn hat eine Immuntherapie im Winter letzten Jahres nach 3 Jahren gegen bestimmte Baumpollen und Gräserpollen beendet. Und die Symptome seien aber mit Beginn der Gräsersaison in diesem Jahr trotzdem groß. Also Schnupfen, Müdigkeit, Kopfschmerzen und ohne Medikamente ging es nicht. Sie fragt, muss das wiederholt werden und geht sowas überhaupt?
Ja, also das in der Tat, das gibt es und das kann verschiedene Ursachen haben. Unter anderem, dass man nicht das richtige Allergen ausgewählt hat oder ähnliches, aber das will ich jetzt gar nicht behaupten. Also das sollte nochmal sorgfältig überprüft werden. Die medikamentöse Behandlung ist sinnvoll, das kombiniert man ja oft, aber es kann auch nur sinnvoll sein, nochmal anzufangen. Man kann das wiederholen mit einem anderen Allergenpräparat zum Beispiel, aber unbedingt, bevor man das tut, nochmal sorgfältig testen. Am besten auch mit einem Test an der Nase selber, einer nasalen Allergenprovokation, um ganz sicher zu sein, dass das richtige Allergen ist.
Okay, Ihr Kinderarzt hat offensichtlich gesagt, nach 3 Jahren würde eine Fortsetzung keinen nennenswerten Effekt bringen. Das lässt sich so pauschal nicht sagen, ne?
Ja, sagen wir mal so, wenn man nach 3 Jahren gar keinen Effekt sieht, dann ist das in der Tat ein guter Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, ob man das so weiterführen sollte oder nicht. Und ich würde das, wie gesagt, nochmal zum Anlass nehmen, das nochmal sorgfältig aufzurollen. Ist das überhaupt das richtige Allergen gewesen, was gewählt worden ist? Und ist das richtige Präparat gewesen?
Ja. Am Telefon Martin Johann aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo. Johann mein Name. Ja, guten Tag an Herrn Wagenmann und an Herrn Winkelheide. Ich habe schon seit vielen Jahren eine Hausstauballergie und auch eine Katzenhaarallergie und jetzt in den letzten Jahren noch Gräser und Pollen dazugekommen. Und ich habe jetzt vor einiger Zeit eine sehr interessante Arte-Doku gesehen. Da ging es um den Darm und das Mikrobiom. Das ist ja wohl sehr zentral für das Immunsystem und auch ziemlich komplex und gar nicht so leicht zu durchblicken. Und da gibt es jetzt einen neuen Ansatz. In den USA wird das schon praktiziert. Das nennt sich Stuhltransplantation. Ist vielleicht erstmal ein bisschen komisch, die Vorstellung. Und dadurch werden anscheinend ganz gute Effekte erzielt. Aber in Deutschland oder Europa ist das wohl noch nicht erlaubt. Und ich wollte mal nach dem Stand der Forschung fragen und ob das für mich auch eine Option sein könnte bei meinen Beschwerden.
Ist angekommen. Stuhltransplantation, soweit ich weiß, wird das nur bei wirklich lebensbedrohlichen Infektionen des Darms eingesetzt.
Das muss man sagen. Also Sie haben völlig recht, das Mikrobiom hat einen riesigen Einfluss auf das Immunsystem und auch auf Allergien. Wir kennen solche Zusammenhänge. Das ist total spannend, das zu beforschen. Aber die Einflussnahme, die aktive Änderung des Mikrobioms in Richtung des Normalen und Gesunden, das funktioniert leider nicht so, dass wir das wirklich zur Behandlung von allergischen Erkrankungen einsetzen können zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich glaube, das wird, wenn überhaupt, auch noch viele Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis wir das guten Gewissens empfehlen können.
Weil nicht so ganz klar, also weil man noch keine standardisierten Präparate hat mit günstigen Bakterien, die man dann ansiedeln kann, ohne dass man sozusagen eine Stuhltransplantation macht. Machen müsste. Das ist das eine wahrscheinlich.
Ja, das ist ja hoch individuell. Es gibt ja nicht das eine gesunde Mikrobiom, sondern das ist ja eine Vielzahl und auch in der Zeit veränderlich. Insofern, da gibt es noch so viele offene Fragen, das können wir leider nicht einfach beeinflussen.
Aber was man beeinflussen kann, ist, was man isst. Und darüber kann man indirekt das Mikrobiom im Darm natürlich auch ein bisschen steuern. Das heißt, wenn man mehr Gemüse und sowas ist.
Absolut. Gesunde ist Ernährung positiv, ne? Ist sehr positiv, ja.
Ich danke Herrn Johann für seinen Anruf. Grüße nach Berlin. Am Telefon ist Frank Seemann aus Rothenburg. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Frau Seemann ist mein Name. Genau. Also bei mir fing das an vor einigen Jahren mit einer Birkenallergie, vor 10 Jahren. Da hatte ich dann eine Hypersensibilisierung gemacht, was überhaupt nicht funktioniert hatte irgendwie. Dann hatte ich noch eine Gräserallergie eingestellt. Dann habe ich da auch noch eine Hypersensibilisierung bekommen. Und so vor 3 Jahren oder vor 3,5 Jahren habe ich dann Asthma entwickelt, also so eine Art Bronchialasthma. Also dann die Lunge ist gereizt, ich muss immer husten. Ich habe dann nochmal eine Hypersensibilisierung gemacht, die habe ich jetzt gerade seit einem halben Jahr durch. Auch gegen die bekannten Stoffe, gegen Roggengräser und Birkenpollen. Und ich habe das Gefühl, das wird eigentlich immer schlimmer. Ich bin jetzt bei einer Höchstdosis von Nexco, Forster Nexco, 200 Milligramm, zweimal täglich. Dazu, wenn ich Luftnot bekomme, Subatomol. Nehme dazu noch zweimal täglich Lurano Pro. Und das hilft alles nicht. Ich habe das Gefühl, das wird immer schlimmer, die letzten Jahre. Ich bin jetzt letzte Woche unterwegs gewesen. Ich habe gedacht, im Wald bin ich spazieren gefahren, kurz vorm Gewitter. Ich habe gedacht, ich kriege keine Luft mehr. Ich kriege nur noch 20% an Luft. Ich habe Subatomol genommen. Das hat überhaupt nicht geholfen. Und die Frage ist, was gibt's da noch für Methoden oder was gibt's da noch für Möglichkeiten?
Herr Wagen.
Ja, also bei der Asthmatherapie ist sicherlich nach dem, was Sie berichten, nach oben noch Luft, was die medikamentöse Behandlung angeht, sowohl was die Behandlung mit Sprays angeht. Und dann gibt es zusätzlich für besonders schwer betroffene Patienten auch noch weitere moderne Medikamente, sogenannte Biologika, die dann zum Einsatz kommen, wenn man mit solchen Sprays überhaupt nicht mehr weiterarbeiten kann.
Was machen die dann? Greifen auch ins Entzündungsgeschehen.
Ganz genau, aber ganz gezielt. Und das ist der Witz. Also das geht dann sehr gezielt gegen sogenannte Zytokine häufig. Das sind Botenstoffe eben, die bei dieser Entzündungsreaktion vorkommen. Und das sind sehr effektive Medikamente. Aber das müssen Sie unbedingt mit Ihrem Pneumologen besprechen, weil ein Asthma kann man eigentlich so gut wie immer so gut einstellen, dass man solche Beschwerden, wie Sie die schildern, nicht haben muss. Also da können Sie einfordern, das muss besser werden.
Okay. Frank Seemann aus Rothenburg war das. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Und am Telefon ist Frau Fiedler aus Halle an der Saale. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Bitte sehr.
Soll ich gleich loslegen?
Ja, genau. Klar.
Meine Frage geht nochmal in die Richtung Tierhaare. Also ich bin allergisch wohl gegen Katzen, Hunde und Pferdehaare. Und meine Hals-Nasen-Ohren-Ärztin hat davon aber abgeraten, mich zu desensibilisieren zu lassen. Und hat nur gemeint,
haben Sie denn Haustiere?
Also ich hatte lange Zeit eine Katze und das hat sich dann irgendwie immer schlimmer entwickelt. Und meine Frage ist jetzt in die Richtung, also lohnt es sich da, sich desensibilisieren zu lassen, um mal wieder irgendwann eine Katze haben zu können? Oder sollte ich lieber einfach dann Tiere meiden?
Ja, also die Frage lässt sich eigentlich relativ klar beantworten. Tatsächlich ist es wahrscheinlich am besten, wenn Sie es vermeiden, Haustiere zu halten. Insbesondere das Einzige, was wirklich am ehesten noch in Frage kommt, ist die Hyposensibilisierung gegen Katzenhaare. Gegen Pferde und Hunde haben wir keine guten Präparate zur Verfügung. Und auch bei Katzen ist es nicht so, dass das so zuverlässig ist, dass man dann aushält, wenn wieder eine Katze im Haushalt mitlebt. Insofern, da müssen Sie sich vielleicht allergologisch harmlosere Haustiere ausdenken.
Gibt's das?
Fische, Schildkröten.
Ach so.
Ja, nee, dann lieber keins.
Ja, also okay. Das ist
ja, dann vielen Dank für die Antwort.
Das war jetzt keine sehr katzenfreundliche Antwort. Ich danke Ihnen herzlich für Ihren Anruf, Frau Fiedler, und Grüße nach Halle an der Saale. Frau Schmitz hat angerufen und sie berichtet, ihre ganze Familie war von Asthma betroffen, auch die Kinder. Und sie hat beobachtet, dass bei ihrer Mutter eine starke Verbesserung ab den Wechseljahren eingetreten ist. Und sie fragt, gibt es da irgendwie einen Zusammenhang hormoneller Art?
Ganz wichtiger Zusammenhang, gar keine Frage, zwischen Hormonen und Asthma und anderen chronischen Erkrankungen auch. Man kann sich leider nicht darauf verlassen, dass es Asthma dann tatsächlich verschwindet mit den Wechseljahren. Und es gibt auch den umgekehrten Effekt, dass in dieser Phase des Lebens dann ein Asthma erst neu auftreten kann.
Ah, okay.
Ja.
Wie kommt's?
Auch eben durch hormonelle Umstellungen. Also
das ist keine Einbahnstraße?
Nee, leider nicht.
Okay.
In dem Zusammenhang.
Eine Hörerin hat uns geschrieben und sie berichtet, sie hat eine COPD-Erkrankung, also eine chronische Bronchitis und einen Heuschnupfen und fragt, hängt das miteinander zusammen? Weil es sind ja eigentlich eher unterschiedliche Krankheiten.
Ja, eher unterschiedlich. Wir wissen, dass es tatsächlich wahrscheinlich doch nicht völlig unabhängig voneinander ist, aber wahrscheinlich nicht über die Allergieschiene, sondern über die Schiene chronische Entzündung der oberen und der unteren Atemwege. Weil die Atemwege sind ja verbunden. Nur weil wir zwei Fächer haben, die sich oft getrennt darum kümmern, heißt das nicht, dass sie nicht miteinander zusammenhängen.
Eine Hörerin berichtet, dass sie unter allergischem Asthma leidet, ist auch in Behandlung. Und sie fragt dann, reagieren Allergiker anders auf Virusinfekte? Also sie hat sowas wie eine chronische Kehlkopfentzündung nach einem Virusinfekt und fragt, gibt es einen Zusammenhang zur Allergie?
Ja, gemeinerweise in beide Richtungen. Also das gilt nicht für alle Viren in gleicher Weise. Bestimmte Viren verschlimmern häufig ein Asthma. Bei anderen Viruserkrankungen gibt es tatsächlich Hinweise, dass Asthmatiker weniger betroffen sind. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass Viruserkrankungen ein Asthma zum Aufflammen bringen, aber sie brauchen nicht fürchten, dass sie insgesamt jetzt empfänglicher für Viruserkrankungen sind durch das Asthma.
Ein Hörer berichtet, er hat auch Asthma, ist medikamentös eigentlich gut eingestellt, aber er sagt, Laufen geht gar nicht. Also, dass er ganz schnell außer Atem ist.
Dann ist er nicht medikamentös gut eingestellt. So drastisch würde ich das formulieren. Also, das muss drin sein. Sport ist ein wichtiger Bestandteil, auch für Asthmatiker. Das ist auch präventiv, weil das die Lungenfunktion verbessert.
Eine Hörerin aus Karlsruhe fragt, Hausstaubdesensibilisierung, geht das auch mit ihrer Tochter, die ist 11 Jahre alt?
Ja, das geht. Kann man ganz direkt und klar beantworten.
Allergien und Asthma, das war heute Thema in der Sprechstunde. Herzlichen Dank allen Hörern, die uns angerufen haben oder uns gemeldet haben. Dank an unseren Studiogast, Professor Martin Wagenmann. Er ist Oberarzt der HNO-Universitätsklinik in Düsseldorf, Leiter des Schwerpunkts Rhinologie und Allergologie und er ist stellvertretender Leiter des Universitätsallergiezentrums in Düsseldorf. Herr Wagenmann, schön, dass Sie hier waren. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Am Mikrofon war Martin Winkelhade.